Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ist Was, den Podcast von Essen mit Zukunft. Wir sind eine gemeinnützige Organisation und setzen uns für ein global gerechtes und nachhaltiges Ernährungssystem ein. Ich bin Mireille und heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft, auch wenn es oft sehr weit entfernt scheint, den Zustand unserer Meere. Überfischung und zerstörte Ökosysteme stellen unsere Ozeane vor enorme Herausforderungen. Gleichzeitig spielt Fisch für Millionen Menschen weltweit eine zentrale Rolle in der Ernährung. Wie passt das zusammen und was muss sich ändern? Ein besonderer Fokus der heutigen Sendung liegt auch auf Nachhaltigkeitssiegeln wie dem MSC-Siegel. Wie verlässlich sind diese eigentlich und können sie wirklich Orientierung beim Fischkauf bieten? Darüber spreche ich heute mit Dr. Iris Ziegler. Sie ist Hai-Expertin und leitet die Abteilung für internationalen Meeresschutz bei der Deutschen Stiftung Meeresschutz. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die aktuelle Lage der Meere, diskutieren Mythen rund um nachhaltigen Fischkonsum und fragen, was können Politik, Wirtschaft und wir selbst konkret tun. Ja, ich begrüße ganz herzlich Iris Ziegler heute bei uns im Online-Studio und freue mich sehr, dass wir über das wichtige Thema Meeresschutz und nachhaltige Fischerei sprechen. Iris, herzlich willkommen. Du engagierst dich ja schon seit vielen Jahren im Meeresschutz, bist Hai-Expertin und weltweit für den Schutz der Meere unterwegs. Wenn du uns einen Überblick geben würdest, wie steht es aktuell um die Meere und ihre Bewohner?
Tja, also vielen Dank erstmal. Diese Frage ist natürlich nicht unerwartet, aber die Antwort kennen wir, glaube ich, auch alle. Es ist ja gerade überall das Thema, es steht sehr, sehr schlecht um unsere Meere. Und die Meere sind die Lebensader unseres Planeten. Das heißt, es steht um unseren Planeten, um uns alle sehr schlecht. Und warum es um die Meere so schlecht steht, das hat viele Ursachen. Aber das größte Problem ist tatsächlich, und das betrifft vor allem die Meeresbewohner, die Meere sind und werden überfischt. Wir nehmen viel zu viel Fisch und Meeresbewohner raus, als dass unsere Meere nachproduzieren könnten. Und das immer unter dem Argument, wir müssen die Ernährung der Bevölkerung sichern. Tatsächlich ist es aber wirklich so, dass wir das Gegenteil tun. Wir riskieren, dass wir bald die Ressource Meer überhaupt nicht mehr zur Nahrungssicherung zur Verfügung haben. Und besonders schlecht steht es leider diesbezüglich um meine Schutzbefohlenen, die Haie. Und wenn ich sage Haie, dann meine ich damit Haie und Rochen, weil das sind die engsten Verwandten und denen geht es leider ganz genauso schlecht. Also es sind nicht nur die tatsächlichen, wie man sagt, echten Haie, sondern auch die Rochen, um die es extrem schlecht steht. Und es sind ja immer wieder so Zahlen im Raum auch von der IUCN, also der Internationalen Organisation für den Naturschutz, die Bedrohung der Bewohner unserer Erde immer wieder in Ratings darstellt und also die Bedrohung einstuft. Und da ist ganz klar, weit über ein Drittel aller heute bekannten Hai- und Rochenarten sind vom Aussterben bedroht. Nicht alle gleich stark, aber alle bedroht.
Ja, kann man ja wirklich so von einer Krise in den Meeren und auch für die Meeresbewohner sprechen. Du hast es schon gesagt, also weltweit gibt es diese Überfischung. Jetzt einmal auch mit Blick bei uns sozusagen eigentlich vor unserer Haustür. Wie sieht es denn eigentlich hier in Deutschland oder auch in Europa aus mit den Fischbeständen?
Ja, also wenn ich sage weltweit, dann ist es leider so. Es gibt natürlich regionale Unterschiede. Und erst vor kurzem, also vor 2 Tagen, wurde der neueste Bericht der FAO zum Zustand der Meere, und zwar zum internationalen Zustand der Meere, veröffentlicht, wo auch wieder Zahlen eben zu wie viele Fischbestände sind, gelten als überfischt, wie viele werden bis zum Maximum befischt. Also das wird dann noch als nachhaltig bezeichnet, heißt aber wirklich, mehr geht nicht, ja. Und welche sind sozusagen noch unterfischt. Also da wäre noch sogar die Möglichkeit, etwas mehr zu fischen. Und tatsächlich ist es nur so, dass 62% sozusagen nachhaltig befischt werden oder noch nicht bis zum Maximum, was im Umkehrschluss heißt, fast 40% der Bestände sind überfischt. Und das schließt Europa und Deutschland überhaupt nicht aus, ganz im Gegenteil. Also wenn wir die Ostsee nehmen, dann steht es um die besonders schlecht. Wir sind inzwischen so weit, dass der Dorsch, also ein Allerweltsfisch eigentlich, früher überhaupt nicht mehr gefangen werden darf, nicht mal mehr von Freizeitanglern. Und das heißt zwar nicht, dass er nicht mehr gefangen wird, weil er ist nach wie vor Beifang, aber er darf nicht mehr gezielt befischt werden. Und das ist schon ein Zeichen, wie schlecht es eigentlich um unsere Fischbestände steht. Und auch da wieder gilt es, es ist hausgemacht, es ist menschengemacht. Wir haben jahrzehntelang viel zu viel rausgenommen. Wir haben nicht auf die Stimmen der Wissenschaftler gehört, die gesagt haben, das ist zu viel, das funktioniert nicht. Und jetzt haben wir, wie man so schön sagt, den Salat. Wir sind wirklich mit vielen Beständen auch in deutschen, ja, für die deutsche Fischerei am Ende. Und das müsste nicht so sein.
Ja, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also du meinst ja so, das ist auch hausgemacht. Wie werden denn überhaupt diese Quoten festgelegt? Also wer legt fest, wie viel wo gefischt werden darf? Und ja, was da scheint es ja Probleme zu geben.
Ja, also das Problem ist überall das Gleiche. Wer das wie festlegt, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Und das ist richtig, ja, also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Man muss erstmal unterscheiden, sprechen wir von den Hoheitsgewässern eines Landes. Da darf das natürlich selbst bestimmen, was es gerne machen möchte. Sprechen wir über die ausschließliche Wirtschaftszone, da wird es schon anders, weil da reden andere auch mit, weil die gehören zum Großteil zu sogenannten RFMOs, also regionalen Fischereimanagement-Organisationsgebieten, wo die bestimmen, weil eben viele betroffen sind. Oder reden wir über die Hochsee? Und da gibt es eben auch entweder diese regionalen Managementorganisationen oder auch gar nichts. Da kann dann jeder machen, was er will, was dann auch de facto so passiert. Wenn wir über die EU sprechen, dann wird also Fischerei gehört zu den Bereichen, die die EU regelt, also nicht die einzelnen Mitgliedstaaten alleine. Und für die EU wird es tatsächlich so gemacht, dass die Quoten, also nicht nur die Quoten ist die Verteilung zwischen allen, sondern die maximalen Fangmengen für jeden Bestand jährlich oder alle paar Jahre festgelegt werden. Und zwar basierend auf dem, also dem Rat von einer wissenschaftlichen Organisation, die ist für die EU die ICES. Und dies schlagen vor, basierend auf wissenschaftlichen Bestandsaufnahmen oder auch nur Modellen von der letzten Bestandaufnahme, wie es um den Bestand aussehen sollte, nehmen natürlich die Fangmengen, die berichtet werden, dabei werden mit berücksichtigt. Und dann gibt es Empfehlungen. Und dann heißt es für den Dorsch, für den Hering, für was auch immer, wird so und so viel empfohlen. Und das wird dann zwischen den Mitgliedstaaten aufgeteilt, beziehungsweise wenn es eben Gewässer sind, wo dann auch gemeinsam, also auch die Norweger zum Beispiel fischen oder jetzt eben auch die Briten, weil die ja nicht mehr zur EU gehören, dann wird das zwischen den entsprechenden Mitgliedern verteilt. In den regionalen Fischereimanagementorganisationen, also da gibt es einige, die für mich am wichtigsten sind, weil sie eben auch die größten Mengen an Haifänge mit beinhalten, und zwar von allem von Hochseehaien. Das sind die Thunfisch-Fischereimanagement-Organisationen. Da gibt es vier große regionale, einmal zwei im Pazifik, eine im Atlantik und eine im Indischen Ozean. Da wird das anders gemacht. Die legen das selber fest, also die haben ihre eigenen wissenschaftlichen Gremien, die diese Bestandsaufnahmen regelmäßig machen, bewerten, Modelle dafür vorschlagen und dann Projektionen machen. Und dann gibt es eben auch eine wissenschaftliche Empfehlung.
Also erstmal hört es sich ja, ja nach einem System an. Also es gibt wissenschaftliche Empfehlungen, die dann ja eigentlich auch umgesetzt werden sollten. Ich würde da auf jeden Fall auch nochmal mit dir drüber sprechen wollen. Möchte aber vorher nochmal sozusagen einen kleinen Haken oder noch ein, genau, nochmal eine andere Frage vorher einschieben. Also was du erzählt hast, zeigt ja, dass wir jetzt hier Deutschland oder auch Europa ja eigentlich auch schon ziemlich lange die Fischbestände ja ziemlich dezimiert sind, nahezu zusammengebrochen einige. Das heißt ja dann auch, dass eigentlich Fischkonsum nicht mehr regional ist. Und man sieht ja auch, Deutschland importiert rund 90% seines Fisches. Also ja. Das ist eine große Menge. Da möchte ich noch mal fragen, welche Auswirkungen hat das denn auch insgesamt, also auch auf, also auf globale Märkte und insbesondere auf Länder und Menschen im globalen Süden?
Ja, das ist genau das Problem. Wir importieren sehr viel Fisch. Wir fangen auch viel selber, aber wir importieren noch viel mehr, weil wir unseren Bedarf eigentlich gar nicht aus den eigenen, nicht mal aus den EU-Gewässern decken können. Das hat auch damit zu tun, dass wir immer mehr Fisch essen, den es bei uns gar nicht gibt. Also während man früher vielleicht den Hering gegessen hat, wird heute vor allem sehr beliebt, ich habe es gerade schon angesprochen, Thunfisch. Und auch Lachs und auch andere Arten, die weltweit importiert werden müssen. Und das bedeutet, dass auch dort immer mehr gefangen wird, um uns möglichst billig diesen Fisch zur Verfügung zu stellen. Und genau das ist das größte Problem, diese Preis, ja, wie soll ich sagen, diese Preisklammer. Wir wollen mehr Fisch. Also der Fischkonsum in Deutschland und auch in Europa ist in den letzten Jahren immer weiter gewachsen. Und wir wollen diesen Fisch natürlich so billig wie möglich haben. Und genau das ist die Quadratur des Kreises, die nicht geht. Billig heißt, es wird mit Methoden gefangen, die nicht nachhaltig sein können. Weil billig heißt, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Einsatz an Arbeitskraft. Vor allem nicht also an hochbezahlter Arbeitskraft, sondern wenn, dann billig Arbeitskraft. Und genau das ist dann sozusagen, was das ganze Dilemma verursacht. Es wird in Regionen gefischt, mit Methoden gefischt, die absolut nicht nachhaltig sind, die den Boden, also die Meeresumgebung zerstören, die jede Menge Beifang produzieren. Das heißt, Meeresbewohner, die eigentlich nicht die Zielart sind, die entweder tot oder sterbend wieder zurückgeworfen, entsorgt werden oder mit angelandet, mitverkauft werden, aber deren Bestände noch dramatischer betroffen sind als die Zielart und eben aber trotzdem mitgefangen werden. Und dann ist es natürlich auch so, wir hast es ja angesprochen, globaler Süden. Das heißt, das sind eigentlich die Ärmsten der Armen, die schon besonders unter all diesen Klimaveränderungen leiden, die wirtschaftlich weit unter unseren Standards liegen. Und dort wird möglichst billig viel Fisch gefangen, um ihn hierher zu exportieren. Was zum Teil so weit führt, dass Fisch für den Export gefangen wird und die Bevölkerung vor Ort eigentlich keinen Fisch mehr hat. Dann gibt es aber da viele Länder, die sind wirklich als Fisch, Entschuldigung, auf Fisch als einzige tierische Eiweißquelle angewiesen. Wir haben jede Menge Alternativen. Wir haben Fleisch, jede Menge tierische Eiweiße und wir brauchen auch gar nicht so viel tierisches Eiweiß. Aber dort in Regionen wie zum Beispiel der Elfenbeinküste oder auch Madagaskar die haben nicht viel und deren Landwirtschaft ist auch nicht in der Lage, die Bevölkerung wirklich zu ernähren. Das heißt, Fisch ist die einzige vernünftige Proteinquelle. Und genau die leiden am meisten, weil die fangen schon nichts mehr. Und wenn es dann um diese internationalen Managementorganisationen geht, dann kriegen sie auch noch die geringsten Quoten ab. Das heißt, wir eskalieren das Drama, dass wir den globalen Süden benachteiligen, eigentlich mehr und mehr und versuchen für uns möglichst günstig Fisch zu bekommen und ja, treiben damit auch noch diese Überfischungsmaschinerie weiter an.
Das klingt tatsächlich, also mir kommt irgendwie auch so der Vergleich, was wir ja auch sehen, hier auch mit unserem Fleischkonsum und Massentierhaltung und den ganzen Importen von Futtermitteln. Also das, ja, diese Masse und dann halt zu billigen Preisen. Das, genau. Wir sprechen auf jeden Fall auch noch über das Thema Fischkonsum. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Das hast du auch schon kurz angesprochen, dass es ja vor allem wichtig ist, dass Fisch als Nahrungsquelle im globalen Süden weiterhin zur Verfügung steht, weil dort wird der Fisch benötigt für ja, Nährstoffzufuhr, Proteinversorgung. Nochmal auf das Thema, also das ist ja jetzt, so wie ich dich auch verstehe und du bist ja auch schon sehr, sehr lange dabei, das ist ja irgendwie alles auch nicht so richtig, das ist ja eine Entwicklung, die es wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile gibt. Es gibt ja immer wieder diesen Bericht von der FAO auch, der jedes Jahr zeigt, in welche Richtung wir uns bewegen und die Überfischung nimmt ja trotzdem weiterhin zu. Also nochmal die Frage, warum läuft das so schief und was braucht es ja deiner Meinung nach oder auch aus deiner Organisation heraus, der du arbeitest, was braucht es für Regelungen für eine nachhaltige Fischerei?
Ja, das ist genau das Stichwort, nachhaltige Fischerei. Und wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, wie sozusagen maximale Fangmengen und dann hinterher auch Quoten ursprünglich entstehen. Wir haben dann aber aufgehört, wo es wirklich interessant wird, weil also die wissenschaftlichen Empfehlungen für die maximalen Fangmengen, das ist die eine Seite, die ist oftmals schon viel zu hoch, weil natürlich die Empfehlungen dann basierend auf bestimmten Annahmen getroffen werden. Und diese Annahmen gehen heute, und das ist eben basierend auf den Vorgaben der FAO, auf den allgemeinen Konventionen, wie werden maximale Fangmengen oder was wir maximal entnehmen können, festgelegt. Und da spricht man über diesen Maximum Sustainable Yield, also das, was maximal entnommen werden kann und immer wieder nachproduziert werden kann. Und zwar dann nachproduziert werden kann, wenn der Bestand eine Größe hat, um diesen maximalen Fang oder diese maximale Entnahme dauerhaft zu produzieren. Und da ist schon die erste Problematik, weil das wird für eine einzelne isolierte, sozusagen, wir tun so, als gäbe es nichts drumherum, Bestand festgelegt. Also wenn wir jetzt den Thunfisch im Südatlantik nehmen, dann wird da geguckt, okay, was kann der maximal produzieren, dauerhaft. Wir gucken aber nicht, welche anderen Bestände werden noch gleichzeitig gefangen und was hat das für Einflüsse. Und wir schauen auch nicht, was hat der Thunfisch noch für eine Rolle im Ökosystem. Wer braucht ihn sozusagen vielleicht als Nahrungsquelle? Oder wenn wir über kleinere Fischarten sprechen, dann wird das noch viel relevanter, weil die sind ja wieder Nahrungsbestandteil für die ganzen größeren. Oder was hat dieser Bestand, wenn wir über die größeren Raubfische sprechen, sonst noch für Aufgaben in der Natur, die er nur unter einer bestimmten Größe leisten kann? Also wir sprechen dann sozusagen von den Ökosystemleistungen. Und genau das wird alles momentan nicht ausreichend berücksichtigt. Und die noch größere Problematik ist, also das ist die wissenschaftliche Seite. Die andere Problematik ist dann, und da kommen die Manager ins Spiel, wenn wir die wissenschaftlichen Empfehlungen haben, was sollte die maximale Fangmenge sein, dann entscheiden die Manager. Und das sind eben unter, also in der EU sind es die Mitgliedstaaten im Council, also im Rat, die das dann sozusagen untereinander aus. Manchmal habe ich schon das Gefühl, also es ist nicht nur Handeln, sondern wirklich auspalabern. Und bei den RFMO sind es natürlich die einzelnen Mitgliedstaaten. Und da passiert ganz oft das, was nicht passieren sollte. Man folgt den wissenschaftlichen Ratschlägen nicht, sondern man geht einfach 10, 20, 30% drüber. 40, also was auch immer. Oder man ignoriert es ganz und legt überhaupt keine maximalen Fangmengen fest, sondern lässt das Ganze sozusagen frei laufen. Und das passiert zum Beispiel bisher immer noch mit den allermeisten Haibeständen und Rochenbeständen. Für die gibt es gar keine maximalen Fangmengen, vor allem nicht in der Hochsee. Das heißt, jeder kann sich bedienen, so viel er möchte. Und das ist genau die Problematik. Also zum einen die wissenschaftliche, ja, Annahme. Weil Wissenschaft ist das eine, aber sie braucht ja auch Vorgaben. Und diese Vorgaben sind falsch gesetzt mit dem Maximum Sustainable Yield und dem der Bestandsgröße, die zu diesem Maximum Sustainable Yield führt. Und auf der anderen Seite der Wille, der politische Wille von Managern, von Staaten, von Landwirtschaft und Fischereiministerien, von der Kommission, der EU-Kommission für die Meere, also DG Mare in Brüssel, das entsprechend anzunehmen und umzusetzen.
Also ist tatsächlich die Basis für die Bewertung schon nicht ganz klar, und es gibt auch gar keine Instanz, die die da auch einschreitet und das regelt und sagt, okay, nee, das ist jetzt festgelegt und da kann jetzt nicht 10% höher gehen.
Naja, die Instanz gibt es natürlich schon, aber das sind genau die Manager. Und wenn die Manager sagen, wir gehen höher, dann ist das genau die Problematik. Also es ist die politische Entscheidung. Wollen wir uns an den wissenschaftlichen Rat halten oder nicht? Und tatsächlich ist es in Europa jahrzehntelang so gewesen, dass dieser ICES-Advice, der immer schon viel zu hoch war, immer überzogen wurde. Aber immer. Und dann ist natürlich noch, also dann werden die Quoten, also die Fangmengen und dann die Quoten verteilt. Und dann sind die auch noch überzogen worden. Also die Fischereien haben sich dann einfach nicht dran gehalten. Und das zeigt natürlich, wo die Problematik liegt.
Und es zeigt auch das, wo wir heute stehen. Also es gibt ja viele Regelungen europaweit und auch international zum Thema Meeresschutz und Fischerei. Gibt es denn auch irgendwas Positives zu berichten, was vielleicht in den letzten Jahren auch auf den Weg gebracht wurde?
Naja, also wenn es nichts Positives ab und zu mal gibt, dann würden wir, glaube ich, alle verzweifeln oder uns dauerbetrinken müssen. Nein, es gibt natürlich schon Fortschritt, Gott sei Dank, muss man sagen, aber er ist natürlich viel zu langsam. Also ich arbeite ja vor allem auf dem Bereich Haie und das vielleicht noch hier eingeschoben, warum Haie? Also Haie sollte man schützen. Leider ist es aber so, Haie werden gezielt gefangen. Sie sind Fische, allerdings halt ganz anders als die anderen Fische, die sogenannten Knochenfische. Sie werden aber dennoch wie Fische behandelt. Das heißt, Fische kann man fangen und Fische kann man für Nahrungsgewinnung verwenden oder auch noch andere Dinge. Und Haie werden traditionell und zunehmend industriell Maßstab gefangen, weltweit. Und da war es ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, gab es bisher eigentlich überhaupt nichts an Grenzen. Vielleicht in einzelnen Ländern. Die EU hat bestimmte Fangmengen zum Beispiel für den Dornhai festgelegt, aber es dabei geschafft, in den Bestand zum kompletten Zusammenbruch zu bringen. Wir sehen heute, dass sich langsam die Einstellung wandelt, dass man sagt, naja, auch Haie müssen gemanagt werden. Und ein Erfolg dafür haben wir wirklich gesehen im Atlantik, wo erstmals seit 2023 Seitdem, also da wurde eine neue Bestandsaufnahme gemacht und dann wurde in dem zuständigen RFMO, also das heißt ICAT, also die Internationale Kommission zum Schutz des atlantischen Thunfisches, aber gefangen werden eben auch Haie, die hat dann festgelegt, dass es Fangmengenbegrenzungen geben muss, basierend auf diesem Bestandsaufnahme und hat die auch an die einzelnen Mitgliedstaaten verteilt. Dass diese Mengen viel zu hoch angesetzt worden sind. Da ist wieder das Problem, die Wissenschaft hat das eine empfohlen, die Manager haben aber dann trotzdem sind höher gegangen, aber zumindest gibt es mal was. Das heißt noch nicht, dass es unbedingt reicht oder auch eingehalten wird, aber wenn wir nicht Vorgaben haben, dann passiert gar nichts. Von daher würde ich das als Erfolg sehen. Wir sehen auch, dass immer mehr Arten sozusagen überhaupt nicht mehr befischt werden dürfen. Also vorhin hatte ich ja auch das Beispiel Dorsch angesprochen. Also auch das ist ein Erfolg, dass man sagt, man darf ihn jetzt nicht mehr aktiv befischen. Es ist halt nur leider viel zu spät. Also der Erfolg ist letztendlich, dass man langsam immer mehr auf die Wissenschaftler hört, aber eben leider Gottes in vielen Fällen fast zu spät schon.
Also ganz, ganz wichtig, da auf jeden Fall dran zu bleiben und auch, ich denke mal, gerade diese ganzen internationalen Abstimmungen, dass das auch ja weiter verfolgt wird. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal, also genau, zum einen Fischerei und dann jetzt mit Blick auf uns VerbraucherInnen, Fischkonsum. Da, ja. Ist ja jetzt auch die Frage, wie ist es denn für uns VerbraucherInnen beim Thema Fischkonsum? Wie können wir denn einen nachhaltigen Fischkonsum umsetzen? Und da gibt es Siegel, das MSC-Siegel gilt da im Bereich Fisch für viele Menschen als Orientierung. Aber da scheint es auch einige Probleme zu geben. Also nochmal meine Frage da auch an dich. Warum, ja, reichen diese Siegel aus deiner Sicht nicht aus?
Ja, sie reichen leider überhaupt nicht aus, weil also der Verbraucher ist hier in einem echten Dilemma. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, wir essen immer mehr Fisch. Fisch wird als gesund empfunden oder empfohlen und deswegen wollen viele Verbraucher natürlich immer mehr Fisch. Meerfisch, also aus dem Meer, also ist nicht nur Meer, sondern auch aus dem Meer, ist sehr beliebt, wird immer beliebter und auch andere Meeresbewohner, also ganzen Schalentiere. Aber im Unterschied zur Produkten, die auf dem Land erzeugt werden. Also wenn ich nachhaltige Eier haben will, dann kann ich bei meinem Bauer in der Nachbarschaft gucken, wie hält der seine Hühner. Das kann ich mir anschauen. Beim Fisch hat der Verbraucher, vor allem wenn wir über Meerfisch sprechen, also jetzt nicht über Zucht, dann hat er keine Chance. Ich kann es mir nicht anschauen. Jetzt gibt es in Deutschland und auch in anderen, also europäischen Ländern, die Vorgabe, dass gekennzeichnet werden muss, also auf verpackten Fisch, beim offenen, also beim Filet, was man beim Fischhändler kauft, ist das noch schwieriger, aber beim verpackten Fisch muss draufstehen, mit welcher Fangmethode er gefangen wurde und wo er gefangen wurde. Aber was fängt der Verbraucher damit an? Das heißt, der Verbraucher braucht tatsächlich irgendwas, was ihm einfach vertrauenswürdig und sicher signalisiert, wenn ich diesen Fisch kaufe, tue ich was Gutes für meine Meere. Ich trage nicht zur Überfischung bei, ich schädige keine Meeresbewohner, die als Beifang gefangen werden oder zerstöre sogar die Meeresumwelt. Und da ist das, hat das MSC-Siegel sehr früh angesetzt. Also ich kann mich gut erinnern, da war ich noch ja, im Studium. Und da kam dieses MSC-Siegel so erstmals wirklich auf den Markt und eben für Fischereien, die anders agieren, die wirklich nachhaltig agieren. Und eines der ersten Fischereien, die das auch bekommen haben, war zum Beispiel auf den Malediven die Thunfischfischerei, die tatsächlich nur mit Angelruten und Handleinen fangen. Also einer sehr schonenden und wirklich nachhaltigen Methode, weil wenn da was anderes dranhängt, dann ist es halt ganz einfach, das wieder freizulassen und überleben auch. Aber über die Zeit hinweg sind natürlich immer mehr Fischereien zertifiziert werden, immer größere, immer mehr Fangmethoden zertifiziert worden. Und das MSC-Siegel, also wenn man heute in Deutschland in den Supermarkt geht und auch also fast überall in Europa, zumindest also Österreich, Schweiz und auch in England, findet man überall sämtlichen Fisch MSC-zertifiziert. Sogar Fisch in Tierfutter wird MSC-zertifiziert. Also eigentlich habe ich als Verbraucher dann den Eindruck, naja, also das muss ja echt sein. Wir haben tatsächlich auch, wir haben angefangen vor über 10 Jahren, also 2015, uns das genauer anzuschauen, weil wir auch gemerkt haben, es werden immer mehr zertifiziert. Es gibt öffentlich zugängliche Zertifizierungsberichte, aber eigentlich ist nicht so ganz klar, was wird denn da zertifiziert? Und wenn man sich das genauer anschaut, dann muss man eines erstmal, das ist ganz wichtig zu verstehen, sich bewusst machen. Zertifiziert wird nicht, dass die Fischerei per se nachhaltig ist, auch wenn das immer so klingt und wenn der Text auf dem Label das suggeriert, sondern zertifiziert wird, dass dieser Bestand, also diese Fischart, die da zertifiziert ist, nicht überfischt ist. Und dass bestimmte Standardkriterien, die in einem richtig dicken Standard hinterlegt sind, bewertet werden und erfüllt wurden. Ob diese Standardkriterien tatsächlich für Nachhaltigkeit stehen, das steht auf einem anderen Blatt. Und genau das ist das Dilemma, wo wir sind. Diese Zertifizierung wird immer mehr. Der Verbraucher ist praktisch, überall wird er mit ihr konfrontiert. Aber kann er ihr wirklich vertrauen? Und du hast es ja schon gesagt, es wird immer mehr Kritik auch laut daran. Und das ist nicht neu. Also diese Kritik gibt es schon sehr lange. Wir haben zusammen mit über 90 anderen Organisationen und Wissenschaftlern schon 2018 eine Koalition gegründet zur Reformierung des MSCs, weil wir ganz klare Defizite identifiziert haben und das MSC oder den MSC da aufgefordert haben, die zu beheben im Rahmen eben seiner Standardüberarbeitung, damit diese Kriterien, nach denen zertifiziert wird, nicht nur für die Zielfang, also für die Zielart, sondern für das ganze Meeresökosystem und allen Beifang gilt. Und dass auch sichergestellt wird, dass bestimmte Compliance, also dass sich Fischereien an Dinge halten, die sie eigentlich machen müssten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, aber halt schwer zu überwachen sind auf hoher See. Und das ist genau das Dilemma, dass da bisher nichts passiert ist. Und obwohl es Versuche gegeben hat, diesen Standard zu reformieren, und es gab sogar zwischenzeitlich, also 2023 verabschiedet, genau, seit 2023 gab es einen neuen Standard, der nicht alles, aber viele dieser Dinge adressiert hat, dann aber Anfang 2024, also ein knapp ein halbes Jahr, nachdem er in Kraft getreten ist, wieder einkassiert wurde. Und jetzt gilt wieder der alte Standard. 2026, also Ende dieses Jahres, soll tatsächlich dann ein überarbeiteter neuer Standard gelten, der aber viele der Verbesserungen, die wir eigentlich erreicht hatten, wieder zunichte macht.
Das ist wirklich, das ist sehr interessant, was du erzählst. Also dann ist es eigentlich so, dass diese Zertifizierung, also dieses MSC-Siegel, gar keine nachhaltige Fischerei garantiert. Also weil, so wie ich das jetzt verstanden habe, so viel auch zertifiziert wird mit unterschiedlichen Auswirkungen auch, dass es ja, eigentlich in diesem Maße halt dann auch gar nicht mehr nachhaltig sein kann. Du hattest schon diese Koalition angesprochen, Make Stewardship Count. Richtig. Und ihr habt ja jetzt auch einen neuen Bericht irgendwie veröffentlicht. Was ist das Ziel jetzt auch dieses Berichts, also geht ihr da in Gespräche auch mit dem MSC oder an die Politik? Also was macht ihr da konkret?
Genau. Ja, also ich hatte ja schon angedeutet, dass wir das jetzt seit fast 10 Jahren gemacht haben. Wir haben 10 Jahre lang als Koalition auch versucht, mit dem MSC zusammen Verbesserungen in den Standard umzusetzen. Und nachdem dieser neue Standard dann wieder einkassiert worden ist, ist eigentlich nichts mehr passiert. Und deswegen sind wir hingegangen und haben und deswegen jetzt auch dieser neue Bericht uns angeschaut, was bedeutet das denn eigentlich MSC zertifiziert? Und wie kann eigentlich der Verbraucher oder wie muss der Verbraucher mit dieser Aussage des MSCs umgehen? Und haben uns mal so auch insgesamt das Weltgeschehen angeschaut. Und es gibt tatsächlich, also in den USA gab es einige Massenklagen, also das nennt sich so Class Actions da, wo praktisch gegen Einzelhändler oder ja, Händler geklagt wurde, dass sie Nachhaltigkeit suggerieren, obwohl sie die gar nicht selbst überprüfen können. Weil das MSC zertifiziert zum Beispiel auch Fischereien, die den Standard überhaupt noch nicht erfüllen, sondern nur mit Auflagen. Also sie bekommen das Siegel, haben aber trotzdem noch Auflagen, die sie erfüllen müssen innerhalb der nächsten 5 Jahre, damit sie dann sozusagen das Siegel wirklich verdienen. Und das war ein Punkt, wo eben gerade da in USA angegriffen wurde und gesagt hat, also ihr könnt doch das nicht als nachhaltig dann bezeichnen, wenn ihr noch nicht mal das erfüllt. Auch bei uns in Europa gibt es immer mehr Klagen. Die Organisation Blum hat zum Beispiel in Frankreich den größten Einzelhändler verklagt, weil sie da Nachhaltigkeitsbehauptungen basierend auf MSC machen, die einfach nicht tragbar sind. Und auch wir haben ja jetzt ab September kommen die neuen EU, das soll Anti-Greenwashing sein, also diese EMCO-Guidelines, Empowerment of Consumers, ist damit gemeint, dass die eben nicht mehr so leicht hinters Licht geführt werden können. Und es passieren ganz viele Dinge gerade, wo klar wird, Nachhaltigkeit, so wie sie der Verbraucher erwarten darf, ist eigentlich durch das MSC-Siegel längst nicht gewährleistet. Und dann gibt es ganz große Teile, die sind im MSC-Siegel natürlich überhaupt nicht berücksichtigt. Wird mit den Menschen auf den Schiffen umgegangen? Also Menschenrechte, Arbeitsrechtverletzungen. Wie sieht es um den Klimaschutz aus? Und auch andere Aspekte, die bei Nachhaltigkeit, also wie sieht es mit Plastikeinsatz, mit Verschmutzung aus und all diese wirklich ganzheitliche Betrachtung fehlt. Und genau das haben wir in unserem Bericht neutral zusammengefasst, wirklich mit Beispielen von der ganzen Welt, was momentan an ja, Initiativen läuft, um genau diese Punkte zu betrachten. Und was das dann auch wirklich für den Einzelhändler bedeutet. Kann ich als Einzelhändler wirklich noch hingehen und sagen, ich packe das MSC-Siegel drauf und sage damit meinen Kunden, es ist alles nachhaltig, wenn viele Aspekte überhaupt nicht betrachtet werden durch das Siegel und andere Aspekte wie die Umweltverträglichkeit eigentlich mit großer Vorsicht zu genießen oder betrachten sind. Und genau das ist da zusammengefasst und wir haben den Bericht gemeinsam im Montag öffentlich mit einer Pressemitteilung verteilt. Es soll auch im Juli ein Webinar dazu geben und da wird natürlich das MSC dazu eingeladen, weil wir natürlich auch deren Standpunkt hören wollen dazu. Aber letztendlich ist es die Aufforderung an das MSC und an die Händler, das Ganze als Teil einer Auditierung zu sehen und nicht als Ersatz für ein Nachhaltigkeitsversprechen, weil genau das kann das MSC-Siegel als solches nicht gewährleisten. Und der Einzelhändler ist aber letztendlich derjenige, der für den Verbraucher der Garant sein sollte und auch dann der entsprechende, ja, Schuldige ist, wenn das nicht der Fall ist. Weil der Verbraucher verlässt sich auf das, was ihm der Einzelhändler sagt. Und damit ist es auch eine rechtliche Haftungssache, wie wir auch in den USA gesehen haben. Verlasse ich mich auf dieses Siegel oder muss ich eigentlich noch eine viel größere Due Diligence haben, dass ich eben diese einzelnen Aspekte betrachte und mich selbst davon überzeuge? Und genau das ist das, was wir erreichen wollten, dass die Einzelhändler nämlich sich dieser Problematik bewusst sind und auch ihrer Verantwortung gegenüber dem Verbraucher bewusst sind.
Ja, super wichtig, dieses, das tatsächlich nochmal so aufzuschlüsseln, wie du gesagt hast, ne? Also Nachhaltigkeit, also das auch ganzheitlich zu betrachten. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall dann jetzt auch nochmal einen kritischen Blick auf unseren Fischkonsum hier im globalen Norden werfen. Da gibt es einmal mit Blick auf die Ernährungsempfehlungen, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung herausgegeben werden. Die Empfehlung, es wird empfohlen, 1 bis 2 Portionen Fisch pro Woche zu essen. Wie bewertest du dann diese Empfehlung mit Blick auf die globale Überfischung?
Ja, also diese Empfehlung, und die gibt es leider Gottes ja schon etwas länger. Fisch ist prinzipiell ein gesundes Nahrungsmittel. Aber zum einen eben mit Blick auf die Überfischung können wir es überhaupt nicht verantworten, dass wir sozusagen unseren Proteinbedarf vom Fleischkonsum auf den Fischkonsum transferieren. Weil diese Empfehlung 1 bis 2 Mal die Woche Protein aus, sei es Fisch oder Fleisch zu haben, also tierisches Protein, die können wir jetzt nicht vom Fleisch weggehen und auf den Fisch übertragen, weil wir haben die Ressourcen nicht. Und wir brauchen sie auch nicht. Es gibt pflanzliche Nahrungsmittel, die hochwertiges Protein haben, und das würde allemal ausreichen für uns. Also von daher, Fisch als eher Delikatesse zu sehen, einmal im Monat, reicht vollkommen aus. Und dann bin ich auch bereit, einen höheren Preis dafür zu bezahlen. Und genau das braucht es ja. Weil wenn wir es so als billig Grundnahrungsmittel hier sehen, dann muss es natürlich billig sein. Und genau das treibt ja die Überfischung weiter an und die Ausbeutung und gerade im globalen Süden diese Schere, die immer weiter aufgeht. Also das ist das eine. Das andere ist, dass wir, wenn wir heute von Fisch sprechen und wenn es heißt, ja, 1 bis 2 Mal die Woche Fisch auf den Tisch, dann wird ja eigentlich fast nur Meerfisch damit betrachtet. Vielleicht noch die Forelle dazu, die kommt aber dann aus Aquakultur. Aber hauptsächlich ist es eben Meerfisch. Und da muss man halt auch noch sehen, dass der nicht nur unbedingt gesund ist. Wir sprechen zum einen, ich hatte es vorhin schon gesagt, des Deutschen liebster Fisch ist der Lachs und der Thunfisch. Beides sind Raubfische. Der Thunfisch wird wild gefangen. Da haben wir die Problematik, dass sich alle Belastungen im Meer, allem voran Methylquecksilber, aber auch Hormone, Mikroplastik, alles, was wir an Dreck in unseren Meeren immer mehr anhäufen, reichert sich über die Nahrungskette an. Und je langlebiger ein Fisch ist und je höher er in der Nahrungskette steht, desto mehr ist er auch belastet. Und letztendlich essen wir das dann alles mit. Also so viel zum Thema Gesundheit. Und wenn wir über den Lachs sprechen, der ist meistens nicht wild gefangen, sondern aus Aquakultur, wird aber trotzdem mit Wildfisch gefüttert. Und dieser Wildfisch führt dann natürlich auch weiter dazu, dass überfischt wird, weil das sind dann meistens Jungfische, die zu Pellets verarbeitet werden und auch noch um die halbe Welt geschippert werden, also in Südamerika gefangen und in Europa, Norwegen verfüttert und die damit die Überfischung anhäufen. Und zum anderen belasten diese Aquakulturen dann gerade auch Lachs, weil der oftmals in den Meeren gehalten wird als Aquakultur, unsere Ökosysteme. Und selbst die Forelle, ja, heimische Art ist, kommt aber, wenn sie aus Aquakultur ist, braucht sie Fisch als Futter, Fischpellets als Futter. Und genau das ist dann wieder, wo es auch nicht nachhaltig ist. Also von daher ist diese Empfehlung, esst mehr Fisch, wirklich gefährlich zu sehen. Wir brauchen ihn nicht. Und ich sage nicht, wir sollen keinen Fisch mehr essen, um Gottes Willen. Ja, also Fisch ist wirklich ein tolles Lebensmittel, aber es muss einfach eine Delikatesse sein und kein Grundnahrungsmittel hier bei uns, damit der globale Süden ihn sich noch leisten kann und noch Fisch hat, den er überhaupt fangen kann und essen kann. Und zum anderen muss man auch bedenken, dass die gesundheitlichen Folgen, gerade aufgrund der Kontamination, der Belastung, wenn man immer und immer viel, also regelmäßig das ist, durchaus bedeutsam sind. Und insbesondere für Kinder, Schwangere sollte man mit Meerfisch sehr vorsichtig sein.
Das ist schon fast ein gutes Schlusswort. Also Fisch als Delikatesse. Wir kommen tatsächlich auch zum Ende des Gesprächs, aber ich möchte genau zum Ende noch mal eine Frage stellen. Ja, wo siehst du denn aktuell auch die zentralen Hebel? Und vielleicht kannst du das ein bisschen aufschlüsseln, einmal zu sagen, was sind eigentlich deine konkreten Erwartungen jetzt an Politik, Wirtschaft und okay, Konsumverhalten hast du schon gesagt, aber vielleicht gucken wir jetzt einfach nochmal auf Politik und Wirtschaft.
Ja, also konkret sind unsere Forderungen, und das betrifft die Politik, sowohl Deutschland, also weil die eben die Politik der EU dann beeinflussen, aber auch die EU natürlich direkt, und in Bezug auf EU einmal, wie die EU in ihren eigenen Gewässern agiert und auch, wie sie international als Mitglied dieser RFMOs sich positioniert. Wir müssen dahin kommen, dass wir in dieser ganzen Fischereipolitik zwei Dinge wesentlich ändern. Und zum einen ist das, und das ist erstmal die Grundvoraussetzung, Entschuldigung, ich muss vielleicht sagen drei Dinge. Das, die Grundvoraussetzung ist, wir müssen alle Bestände managen. Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, dass wir Bestände ausbeuten, ohne dass die wirklich aktiv gemanagt werden. Und aktives Management heißt, ich bestimme Fangmengen basierend auf dem Zustand eines Bestandes. Und hier kommt die zweite Forderung. Diese Bestandszustände und wie ich die Fangmengen daraus berechne, die dürfen nicht mehr an einzelnen Beständen, sondern die müssen ökosystembasiert sein. Das heißt, die müssen das gesamte Ökosystem betrachten, die müssen betrachten, welche anderen Arten und vor allem welche gefährdeten Arten werden noch mitgefangen, was ist der Einfluss dieser Fischerei auf das gesamte Ökosystem. Da geht es also auch um die Meereslandschaft, ja, inwieweit wird Meeresboden zerstört. Und dann darf nicht mehr sozusagen dahin gegangen werden und sagen, wir entnehmen das Maximale, sondern wir müssen in diesem ökosystembasierten Ansatz die Funktionen der einzelnen Bestände innerhalb des Ökosystems, also diese Ökosystemdienstleistungen, mit berücksichtigen. Also wenn wir das hinbekommen, erstmal alles managen, zum zweiten ökosystembasiert integriert managen und nicht als einzeln maximale Ausbeute. Und das Dritte, was passieren muss, ist, wir müssen das Ganze natürlich auch, also meaningful, wirklich effektiv, wirkungsvoll überwachen. Es hilft nichts, wenn wir sagen, naja, die machen das alles dann schon. Und wir sehen es immer wieder, wir wissen viel zu wenig, was auf ja, bei Gott und auf hoher See, da bist du allein so ungefähr, passiert. Momentan ist in der Hochsee und in allen RFMOs eine Beobachterquote von 5% verlangt. 5%, das heißt 5% des gefangenen Fisches, noch nicht mal 5% aller Fangaktivitäten, sondern nur der Gesamtmenge, wird beobachtet. Das heißt, da ist ein unabhängiger Beobachter an Bord, der dokumentiert, was passiert. Wie weit der immer unabhängig ist, ist nochmal dahingestellt. Aber das reicht absolut nicht aus. Also ich meine, wenn ich weiß, 5% werde ich beim Schwarzparken erwischt, das rechnet sich. Wir müssen diese Quote hochbringen und wir müssen moderne Technologien nutzen, um viel mehr zu sehen und zu wissen und zu überwachen, was auf hoher See passiert. Und das muss sowohl die Häfen beinhalten als auch wirklich auf dem Meer und auch den Handel. Also auch die gesamte Supply Chain nennt man das, also die Handelskette von wo kommt der Fisch her, auf welchem Boot wurde er wann, wie gefangen und wie kommt er über diese Handelskette auf meinen Tisch. Und genau das muss transparent sein. Also diese Überwachung über alle Glieder hinweg, das ist die dritte Säule, die wir unbedingt brauchen. Und für alles drei braucht es politischen Willen. Nicht unbedingt immer nur von vom Fischereiministerium, sondern gerade beim Handel ist es auch das Handelsministerium, Wirtschaftsverbände, die damit wirken müssen. Aber es braucht immer politischen Willen und politischer Wille hängt natürlich immer mit der Wirtschaft zusammen. Ja. Das heißt, wir brauchen auch den Willen vom Handel, von der Wirtschaft, das umzusetzen. Und letztendlich sollte es ja in ihrem eigenen Interesse sein, weil sonst gibt es bald nichts mehr. Und nicht zu guter Letzt, sondern das ist ja das Wichtigste, aber es muss auch klar sein, dass der Verbraucher eine Stimme hat. Und wir dürfen den Verbraucher nicht mehr länger als dummen, naja, der nimmt schon alles ab, sondern immer mehr junge Menschen verstehen sehr wohl, was da passiert und dass sich das ändern muss. Aber wir müssen ihnen eine Chance geben, transparent zu verstehen, was bedeutet es, wenn ich diesen Fisch kaufe oder nicht kaufe und umgekehrt den anderen. Und genau das ist das, wo wir eigentlich hinkommen müssen. Und vielleicht zum Abschluss, in dem Falle wäre weniger mehr, weniger Fisch essen, dafür aber bewusst mehr zu bezahlen und dafür zu sorgen, dass er wirklich nachhaltig gefangen wurde. Und das Mehrbezahlen hängt damit zusammen. Ich kann nicht nachhaltig agieren, wenn ich auf Masse, auf Billig aus bin. Das funktioniert nicht. Das haben wir gesehen in der Landwirtschaft, das sehen wir überall. Sobald wir über Massenausbeutung sprechen, wird es nicht mehr nachhaltig. Und auch Menschenrechte gilt das Gleiche und die kommen hier auch mit rein.
Liebe Iris, da hast du uns noch eine Menge wichtige Punkte und wichtige Themen mit auf den Weg gegeben. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch eine ganze Podcast-Folge füllen und genau über das Thema Transparenz, Menschenrechte und auch das, was du ja auch noch kurz angesprochen hast, auch Aquakultur zu sprechen. Das müssen wir dann mit in eine nächste Folge nehmen. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich für all die spannenden Einblicke, die du uns heute gegeben hast, für die Vorschläge für wirklich nachhaltigen Fischkonsum und nachhaltige Fischerei. Und sage vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank an dich. Und vielleicht noch als Schlusswort, man sollte auch mal wieder über den guten alten Karpfen nachdenken. Der ist richtig in Verruf geraten, aber das könnte ein tatsächlich nachhaltiger Fisch sein, mit dem man auch gerade in Europa Proteinbedarf ohne Schädigung der Meere und auch ohne Schädigung anderer Ökosysteme erzielen könnte. Und er schmeckt, wenn man ihn richtig zubereiten kann, tatsächlich lecker. Nur die Zubereitung macht es dann natürlich auch. Vielen Dank an dich und an das Interesse. Und wie du sagst, wir könnten noch lange drüber reden. Ich habe jetzt auch gar keine tatsächlichen Beispiele gebracht. Also ich hätte eine Latte von Beispielen, die zeigen, was auf unseren Meeren tatsächlich passiert und wie das dann schön verpackt wird als nachhaltig. Aber das hätte viel zu weit geführt. Vielen Dank.
Zum Schluss bleibt vielleicht genau dieses Bild im Kopf hängen. Ein einzelner gestrandeter Wal wie Timmy in der Ostsee bekommt enorme Aufmerksamkeit. Doch eigentlich müsste genau diese Aufmerksamkeit dem Meeresschutz insgesamt gelten. Denn nachhaltige Fischerei und der Schutz unserer Meere sind keine Randthemen, sondern dringend notwendig. Für uns als VerbraucherInnen heißt das im Moment, wer wirklich nachhaltig Fisch essen will, muss genauer hinschauen. Ein Siegel wie MSC allein reicht dafür nicht aus. Dabei ist es umso wichtiger, dass wir unseren eigenen Fischkonsum kritisch hinterfragen. Und gleichzeitig braucht es auch zeitgemäße und das heißt reduzierte Empfehlungen für unseren Fischverzehr von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wenn ihr nun aufmerksam geworden seid und mehr zum Thema lesen möchtet, dann schaut gerne in die Verlinkung in den Shownotes. Hat euch diese Folge gefallen? Dann teilt sie gerne. Abonniert den Podcast und schreibt uns eure Kommentare an podcast@essen-mit-zukunft.de. Ich bin Mireille, sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
wenn es wieder heißt, ist was.